an Karfreitag von einer Gemeinde stehen, wo Jesus gern hat, ist das immer sehr ein herausfordernder Tag für mich. Karfreitag, wo uns so bewusst macht, was unser Herr Jesus Christus für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und über das können zu reden und Wort zu verlieren, ist fast schon eine Arroganz. Und darum habe ich mich entschieden, heute Morgen ganz nah am Markus-Evangelium zu bleiben. Ihr werdet heute Morgen praktisch nur Bibelwort, Bibeltext zu hören. So wie es der Markus gesehen hat. Der Markus, die das Markus-Evangelium ein bisschen kennen, hat ganz fest präsent gehabt. Wenn ihr Markus heute Nachmittag vielleicht einmal von 1 bis Kapitel 16, Vers 8 leset in einer Sitzung, merkt ihr, der Markus hat präsent gehabt. Und sogleich, und sobald, sofort. Man kommt nicht zum Stoppen, wenn man das Markus-Evangelium lässt. Das ist ganz markant im Markus-Evangelium. Markus hat das Ziel gehabt, dass wir das Leiden von Jesus Christus mehr verstehen. Und Kapitel 14 und 15 bis Kapitel 16, Vers 8, wo im Originaltext Vers 8 aufhört, haben wir keine Antwort. Haben wir keine Antwort über den Tod von Jesus Christus. Im Markus-Evangelium wissen wir nichts von einer Auferstehung. Und das Ziel von Markus war es, das Leiden, der Leidensweg, uns anzulegen, so dass wir teilnehmen können von dem, was dort abgegangen ist. Es hat kein gutes Ende. Der Markus sagt ganz am Schluss, wo die Frauen beobachtet haben, sie haben Angst gehabt. Sie haben sich gefürchtet und sie haben gesehen, wie der Josef Jesus ins Grab geleitet hat. Sie sind von einer Distanz dort gewesen und sie haben es gesehen und sie haben Angst gehabt. Und dort hört der Markus auf. Der Markus hat auch nicht gesagt, es ist vollbracht. Da war andere Evangelien sagen. Der Markus hat gesagt, was Jesus gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte euch heute Morgen auf den Weg mitnehmen, und auch euch bewusst ein bisschen zu provozieren. Ich darf ja da, ich gehe nachher wieder. Haltet mir überhaupt noch die Spannung aus vom Leiden? Oder müssen wir immer Good News haben? Und ich glaube, der Markus sagt uns ganz klar, bleiben wir stehen in diesem Leidensweg. Bleiben wir stehen in dieser Furcht und Angst. Und überlegt uns ganz klar, wo das mir persönlich stehen gegenüber Jesus Christus. Das ist die Herausforderung vom Kapitel 14, 15 und 16 bis 8. Die Jünger, die Frauen, die Hohepriester, die Pharisäer sind alle an einem anderen Ort gestanden. Und mein Ziel ist es heute Morgen, euch herauszufordern, bevor wir in den Text eintauchen, wo stehst du gegenüber Jesus? Ich möchte euch zeigen, dass das Kreuz auf Golgatha, wo da symbolisiert ist, dass das nicht nur einfach ein Ereignis war, ein lokales Ereignis in Israel. Es ist nicht einfach etwas nur abgegangen da auf dieser Welt, sondern das, was da passiert ist, historisch bewiesen. Wir haben sehr viel Texte über das Ereignis, auch außerbiblische Texte, Das ist etwas, das kosmologisch abgegangen ist. Und ich möchte euch das kurz aufzeigen. Das Reich vom Licht und das Reich von der Finsternis klafft immer wieder zusammen. Und ich habe es versucht, auf dem Strahl darzustellen. Und wenn wir im Text hineingehen und das jetzt lesen, möchte ich euch aufzeigen, dass die Spannungszeit, ich meine, jetzt haben wir schon 10:30, aber am 9 Uhr hat es ja angefangen, oder? Am Karfreitag, am 9 Uhr, ist Jesus ja gegangen. Und am Morgen am 6 Uhr ist er vor dem Pilatus erschienen. Und den Tag vorher, zu Abend am 6 Uhr, hat man noch das Passa-Lamm miteinander gegessen. Und vorher hat man ja die Vorbereitungen gemacht. Also die Spannung, die da Jesus Christus ausgetragen hat, ist nicht nur einfach eine Spannung auf einer Person gewesen, sondern die Macht vom Licht und die Macht von der Finsternis klaffen da in dieser Stunde unglaublich zusammen. Und ich versuche das euch heute Morgen ein bisschen aufzuzeigen. Wir gehen in Markus Kapitel 14 Text. Der hohe Priester hat beschlossen, Jesus muss sterben. Und der Markus sagt das so: Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Die Macht von der Finsternis kommt an die Oberfläche. Wir töten Jesus, aber mit List. Nicht dann, wenn die Leute um sind. Und zugleich sehen wir, wie das Reich vom Licht genau in der Zeit, wo sie beschlossen haben, schlecht zu machen, lesen wir von dieser Salbung in Bethanien. Und die Frau hat das Öl gebraucht, das ja unglaublich wertvoll war. Und sie hat Jesus gesalbt. Das Reich vom Licht kommt parallel auf Jesus. Jesus weiß, als Gottes Sohn, was jetzt über ihn beschlossen worden ist. Und darum hat Jesus die Jünger korrigiert und gesagt, das soll jetzt geschehen. Und wisst ihr das Wort Bethanien? Bitte verzeiht mir, aber ich finde das so spannend, immer wieder die Wörter, die wir da im Bibeltext haben. Das ist ein Ort von der armen Leute gewesen. Ein Ort von nicht angesehenen Leuten. Bethanien war ein Ort, wo Leute waren, die nicht so einen grossen kulturellen Status hatten. Und genau dort wieder ist Jesus Christus angegangen, als Rückzugsort immer wieder auf das Bethanien. Er war nicht in Jerusalem. Er hat gewusst, was jetzt in Jerusalem abgeht. Und wieder war er beim Fußvolk. Das Evangelium vom Kreuz ist eben auch gerade für die Leute vom Fußvolk. Für die Leute, die arm sind im Geist, wie man sie in der Bergpredigt lesen und so offen sind und können auch das Evangelium annehmen. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus Christus ist gesalbt worden mit dem Wissen, dass er gleich wird da am Kreuz hängen, am nächsten Tag. Die Frau, arm und trotzdem so reich, hat alles gegeben, wie sie die Bedeutung von dieser Salbung gewusst hat. Der Messias wird gesalbt von einer Frau, wo wir nicht einmal den Namen wissen, nach Markus. Und trotzdem bedeutend, das Reich Gottes wird sichtbar durch die Frau, die unter den Armen ist, unter den Aussätzigen ist, als ein Gegenpol zu dem Reich der Finsternis, von hohen Priestern, von den Theologen, von den ausgebildeten Leuten gewesen, die sich in der Tora auskennen sollten, die eigentlich all die Prophezeiungen, die wir lesen, im Jesaja, im Zacharia, dort das ganze alte Testament durch, dass jetzt mit dem Messias etwas wird passieren. Genau diese Leute haben es nicht begriffen. Und darum ist es so markant, dass wir als Fußvolk immer wieder auch das Wort Gottes lesen und das in uns hineinziehen, damit Leute, die möchten, die Gemeinde verführen und Sachen sagen, die nicht richtig sind, damit wir mit dem Wort Gottes diesen Menschen begegnen können. Wir als Fußvolk haben sein Wort bekommen. Der Judas wird oftmals als Verräter dargestellt und ein Mensch, der gebraucht worden ist, um das Reich der Finsternis an die Oberfläche zu bringen. Judas Iskariot, einer von diesen 12. Mir bricht das Herz. Ich war lange in Afrika und wir haben viele Leute ausgebildet. Einer von diesen 12 hat Jesus verraten, obwohl er sein ganzes Leben gesehen hat. Und das ist eine Anforderung an uns, dass wir den einen von diesen 12 aus unserer Gemeinde heraus können realisieren, wer das ist. Dass bevor der Verrat kommt, dass wir Antwort geben können von diesen Menschen, die verbal und auch mit Taten die Gemeinde Jesus zerstören wollen. Ich habe es erlebt, was heisst, dass einer von diesen 12 gegen dich wird antreten. Dein Name wird verleumden. Dich ins Gefängnis ziehen. Und darum, umso mehr, lesen wir, da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie waren aber erfreut, als sie das hörten und sprachen, ihm viel Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Aber das ist nicht die einzige Geschichte. Wir sehen die Antwort, dass genau dann, wenn schlechte Pläne passieren, die Erfüllung vom Alten Testament, von Exodus 12, vom Passalam, und wo auch der Anfang war von dem ungesäuerten Brot mit dem Surteig. Und am ersten Tag, Vers 12, der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen, um das Passa zu bereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausmann, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, Donnerstagabend, ab um 6 Uhr, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der Nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Wir sehen, das Passa-Lamm ist geschlachtet worden, vorbereitet worden an dem Donnerstag. Und zugleich fängt das Fest von dem ungesäuerten Brot an. Der Sauerteig in unserem Leben hat dann müssen anfangen. Es war 7 Tage, das Fest der ungesäuerten Brot, parallel zum Passa. Wir werden herausgefordert, wenn wir an den Tisch kommen und das Passa-Lamm feiern durch das Abendmahl, dass wir diesen Sauerteig auch in unserem Leben auf die Seite legen. Nicht nur für 7 Tage. Der Anspruch ist, dass wir uns reflektieren jeden Tag und durch das können sagen: ich stehe im Reich vom Licht und ich sage Nein zu dem Reich von der Finsternis. Sind wir bereit, unseren eigenen Sauerteig überhaupt noch zu analysieren? Besonders die Menschen, die länger mit Jesus Christus unterwegs sind. Sind wir noch bereit, zu verstehen eigentlich, dass auch der Sauerteig in meinem Leben noch ganz real ist? Und wenn es Menschen gibt, die mir falsch angegangen sind, gehen wir noch überhaupt auf sie zu und legen den Sauerteig vor dem Kreuz auf Golgatha ab. Es geht nicht, dass wir nur das Lamm essen und zelebrieren und unseren eigenen Sauerteig nicht auf die Seite legen. Das Fest der ungesäuerten Brote. Wenn es ein kleines Sauerteig drin hat, dann gehen ganze Gemeinden kaputt. Mein Herz blutet vor Gemeinden, die auseinanderfallen. Ich bin so vielen Gemeinden als Berater dabei gewesen, dass man miteinander das Reich Gottes bauen kann. Und darum ist mir ein tiefes Anliegen, dass auch die Menschen, die schon länger im Glauben sind, sich immer wieder reflektieren und mit ihrem Leben auch als Kreuz auf Golgatha kommen können. Dann am Abend, ab 6 Uhr, ist Passafest gefeiert worden. Vers 22. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, gab es ihnen und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Alle. Einer von den Zwölfen. Sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nach dem Fest lesen wir: Und nachdem sie den Lobgesang gesungen haben, das, was wir singen, das ist ja nicht einfach ein Programmpunkt. Wir singen jetzt ein Lied, Jesus, Gottes Sohn und so weiter, das, was wir gemacht haben. Und das ist mir bei der Vorbereitung wieder einmal mehr bewusst worden. Nach dem Passamahl haben sie einen Lobgesang gesungen. Sie sind zusammen und sie haben reflektiert und haben das in Wort in einem Gesang gesagt. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, Vers 26, gingen sie hinaus an den Ölberg. Sie laufen mit Jesus raus. Das Passahlamm ist geschlachtet, man hat es zelebriert, man hat es gegessen. Mir ist sich bewusst gewesen, was da abgeht. Man hat gesungen, man hat Gott angebetet. Ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß nehmen an mir. Seht ihr da die Spannung? Seht ihr da, dass man von der einen Minute, wo man Lobgesang singt, in die andere Minute, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ihr werdet den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Doch nicht ich. Mögt ihr euch erinnern beim Abendmahl? Doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle anderen. Seht ihr, da sind alle involviert. Da ist nicht nur einer von 12. Da ist jeder Einzelne, der auf dem Stuhl sitzt. Und der Person, die da steht, involviert. Alle haben ihn verraten. Und darum müssen wir das Urteil in unserem Leben ernst nehmen. Wir sehen das Reich vom Licht und das Reich von der Finsternis ist persönlich geworden. Ist jetzt auf uns, geht auf uns zu. Und jetzt sind wir im Konflikt. Nicht mehr das Kosmologische zwischen Macht Gottes und Macht von Satan, sondern jetzt wird es persönlich. Vers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Jesus zieht sich zurück fürs Gebet. Was er immer wieder gemacht hat in seinem ganzen Leben. Und ist mit seinen engsten Jüngern dort gewesen. Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er sprach zu ihm, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Viele Leute schaffen es ja nicht einmal, während der Predigt wach zu bleiben, oder? Und die Leute können sehr gut sich jetzt mit diesen Jüngern ja assoziieren, oder? Bleibt hier und wacht. Es ist der entscheidende Punkt gewesen für Jesus. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht, es ist genug. Te telestai, lateinisch, es ist genug. Es gibt kein Zurück mehr. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Das Reich der Finsternis kommt. Und sogleich, typisch Markus, und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöckern, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Jemand, der das Wort Rabbi akzeptiert hat, hat die ganze Tora auswendig gelernt. Rabbi, Jesus wird verraten als den, der das ganze Alte Testament gezeugt hat. Das ganze Wort Rabbi war ein Abschaum, das überhaupt zu sagen. Derjenige, der 2500 Jahre über ihn geschrieben hat, du Rabbi, der das ganze Wort Gottes bist und gesagt hast und die Inkarnation in Fleisch geworden ist, du bist jetzt verraten. Und er küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer von aber denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und seht ihr, sogar im Verrat kommt das Reich des Lichtes wieder und das Ohr wurde ja wieder geheilt. Das wissen wir nicht von Markus, aber das wissen wir aus den anderen Evangelien. Also jedes Mal, wenn die satanische, teuflische Macht kommt, antwortet Gott wieder mit wunderbaren Heilung und Erlösung. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöckern, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch. Ich war bei euch im Tempel und lehrte. Und ihr habt mich nicht ergriffen. Wisst ihr, das hat mich schon beschäftigt. Jesus war bei euch täglich. Und er hat euch gelehrt. Er war bei euch im Tempel. Er war bei euch in der Kirche. Ihr wusstet es. Ich weiß es. Doch damit wurde die Schrift erfüllt. Und jetzt kommt ein Satz im griechischen Text, der sagt, da verließen ihn alle und flohen. Jesus hat erlebt, wie alle gegangen sind nach dieser Festnahme. Erinnert euch doch an etwas, was am Kreuz dann passiert? Seht ihr, Markus sieht das Leiden. Ich habe keine Freunde mehr. Ich war bei euch und jetzt seid ihr alle weggelaufen. Alle flohen. Und als Jesus dann am Kreuz auf Golgatha war, hat er gesagt, nicht nur die Menschen haben mich verlassen, sondern Eli, Eli. Warum, Gott? Jetzt hast auch du mich verlassen. Jesus kam dann zum hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und wir lesen dann die Verleugnung des Petrus dreimal und der Hahn krähte ja zweimal. Die hohen Priester fragen sich, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken
des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und an sein Angesicht zu verhüllen und mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen: Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Das war nicht nach römischem Protokoll, das war nicht erlaubt. Wenn das Todesurteil gefällt war, durfte man die Leute nicht traktieren. Man durfte sie nicht misshandeln. Doch es war kein Problem, weil es Jesus war. Weissage, und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Und gleich in der Frühe, 6 Uhr morgens, jetzt, heute Morgen, fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, aber er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigeben? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wieder zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Und Pilatus gab den Barabbas frei und übergab Jesus, ließ ihn auspeitschen, damit er gekreuzigt werde. Sie spuckten ihn an, sie schlugen ihn mit einem Rohr. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel wieder aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Seht ihr, in den entscheidenden Momenten haben sogar die Welt hat sogar gesagt: Was hat dann dieser Jesus Böses getan? Und sie finden nichts. Und mein Anliegen ist es, euch zu sagen: Wisst ihr, wir müssen für Jesus einstehen. Was hat er denn Böses getan, damit wir nicht reden über Jesus Christus? Was hat er dann Böses getan, dass wir in den Momenten nicht zu Christus stehen? Ja, so wie Petrus, ja, so wie alle anderen auch. Da sind wir nicht ausgeschlossen. Diese Geschichte betrifft uns. Und um 9 Uhr in der dritten Stunde, Markus hatte 333, die göttliche Zahl, 9 Uhr, 12 Uhr, 3 Uhr. Um 9 Uhr wurde Jesus Christus gekreuzigt. Und wisst ihr, das Zeichen oben hat es noch ein Schild. Das war ja ein Räuber zur Linken und zur Rechten, oder? Und dort stand auf dem Schild der Todesgrund für die Kreuzigung. Räuber, Räuber, oben. Der Todesgrund für die Kreuzigung stand oben am Kreuz. Und der Pilatus hat gesagt, König der Juden. Der Todesgrund für Jesus Christus war, er war der König der Juden. Nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat. Nie wieder in der Geschichte fanden wir eine Kreuzigung mit einem nicht schuldigen Plakat oben am Kreuz. Das gab es nie wieder in der Geschichte. Und das finde ich so faszinierend. Die hohen Priester kamen ja dann zu Pilatus und sagten, ja, er hat ja gesagt, er sei der König der Juden. Nicht, dass er der König der Juden ist, sondern dass er das gesagt hat und er hat es ja nur angenommen. Deshalb ändere das Schild oben, das Todesurteil. Und Pilatus hat gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jesus Christus, weil er König der Juden war. Weil das war das Todesurteil zum damaligen Zeit. Das war ein weiterer Beweis, dass Jesus für absolut nichts war, er schuldig gesprochen worden. Sie wussten nicht mehr, was zu tun war. Und jetzt kommt die kosmologische Sache. Jesus hing am Kreuz, um 12 Uhr wurde es dunkel. Ja, versteht ihr? Also, da geht es nicht um eine Mondfinsternis. Um 12 Uhr war es dunkel. Der ganze Kosmos, die Sonne hat sich verfinstert. Alles war dunkel. Man kann das wissenschaftlich gar nicht erklären. Heute noch nicht. Das werde man auch nie erklären können. Aber um 12 Uhr war es dunkel. Nach 3 Stunden hat sich die Welt verfinstert. Und das habe ich oben hingeschrieben, weil das ist ein Zeichen der Gottesmacht. Nur Gott allein kann weltweite Verfinsterung schenken. Der Kosmos wurde dunkel um 12 Uhr und um 3 Uhr, 3:33, um 3 Uhr Nachmittag sagte Jesus Christus, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und jetzt kommt wieder Kosmologie. Noch nirgends in der Geschichte fanden wir einen Vorhang. Wie wurde der zerrissen im Tempel? Von? Genau. Nicht von der Kraft der Finsternis, sondern von der Kraft des Lichtes. Der Tempel, das Allerheilige. Der Vorhang ist jetzt durch Gottes Kraft von oben, nicht von Menschenhand, geöffnet worden. Oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Tempelvorhang von oben nach unten verriss. Als aber der Hauptmann, den ihm gegenüber sah, das sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Sie standen dort und sie sahen. Meine letzte Frage, und so schließe ich ab. Wo stehen wir? Wo stehen wir wie Maria, Salome, Maria Magdalena, die bei dem Kreuz stand, seine Mutter,
Wo stehen wir? Wo stehen wir in Bezug auf das Kreuz? Stehen wir auf der Seite des Lichtes oder stehen wir auf der Seite der Finsternis? Und wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, so stehen wir oftmals eben genau in diesen beiden Spannungsbereichen. Und weil der Messias, der Gesalbte, am Kreuz gestorben ist, können wir heute überhaupt hier sitzen. Nur aus diesem Grund. Und ich möchte euch herausfordern und auch fragen, wo stehst du? Bewegen wir uns immer wieder auf die Seite des Lichtes? Oder bleiben wir vielleicht passiv und bleiben wir vielleicht einfach irgendwo in der Finsternis stecken? Wie einer von den Zwölfen. Haben wir überhaupt noch das Anliegen in unserer Gemeinde für Menschen, die Probleme haben mit dem Glauben, die den Glauben absagen möchten? Gehen wir auf diesen einer von zwölf hinzu als Gemeinde und ermutigen ihn, wieder zurückzukommen, um ans Kreuz zu kommen und das erlöste Todeswerk anzunehmen. Wo stehst du? Heute vielleicht dort, morgen vielleicht dort. Jetzt singen wir ein Lobgesang nach dem Passamal, aber alle haben ihn verlassen, einige Minuten danach. Verstehst du? Das ist unsere Geschichte. Da finden wir uns selber wieder darin. Und wir werden herausgefordert, so wie Petrus, den dreimal verleugnet hat, der später gekreuzigt wurde, der später der Anführer der Gemeinde war in Jerusalem. Alle Apostel wurden hingerichtet, gekreuzigt, außer einer, den Johannes. Die Leute haben entschieden, anhand des Kreuzes auf Golgatha auf die Seite des Lichtes zu gehen und dort stehen zu bleiben. Wo stehst du? Du. Vater, wir sind nicht würdig, eigene Gedanken irgendwie ansatzmäßig über diese Geschichte zu machen. Aber du hast uns beauftragt, das zu tun. Und das finde ich unglaublich. Deine Liebe, uns so viel Details über diesen Kreuzestod weiterzugeben durch Markus. Die Frage, wo stehen wir? Wir sind nicht würdig, da zu stehen. Aber genau weil du es getan hast, hast du uns würdig gemacht. Du sagst sogar, komme zu mir, diejenigen, die mühselig und beladen sind. Was für ein Vorrecht. Vater, wir möchten dich nicht verlassen, wie wir es gelesen haben. Wir möchten nicht in der einen Minute Loblieder singen und in der nächsten Minute wegrennen von dir. Danke, befähigst du uns, du allein, durch deine Kraft, dass wir im Reiche des Lichtes wandeln können. Und Herr, wo wir Sauerteig in unserem Leben haben, wir wissen jetzt, wohin wir es bringen können. Danke für dieses unglaubliche Vorrecht. Danke für diese Gemeinde. Danke dürfen wir stehen heute als Karfreitag beim Kreuz. Du bist dort gestorben, auch für mich. Ich werde das nie nachvollziehen können. Ich kann das nur dankend annehmen. Mögen wir deine Vergebung nicht als billig halten, sondern Sünde so sehen, wie du sie siehst. Mögen wir auf Menschen zugehen und ihnen vergeben, sodass Jesus auch uns vergeben kann. Segne diese Gemeinde. Schenke ihnen einen Hunger und Durst nach deiner Gerechtigkeit, nach deinem Wort, sodass alle Leute in Rheineck sehen können. Du bist der Gekreuzigte. Du bist gestorben. Ein für allemal, für alle Menschen in der Vergangenheit und in der Zukunft. Auch für unsere Kinder, wo sie sind, wo sie stehen. Zieh sie immer wieder nach zu dir, ans Kreuz, zu deiner Vergebung. Wir möchten dir danken für das vollendete Werk. Du hast Jesus verlassen, Gott. Aber wir wissen, dass wir nicht nur dort stehen bleiben können und dürfen. Aber heute möchten wir das verinnerlichen. Ohne dich zu leben, was heißt das für die Menschen, die dich noch nicht kennen? Mögen wir ein tiefes Anliegen bekommen von dieser Aussage, warum Gott, hast du mich verlassen? Und genau so fühlen sich auch ganz viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Mögen sie auch heute zu dir finden und vor dich niederfallen. In deinem Namen, Jesus. Amen.